Mit Nina Barth und zu Gast ist Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Hallo, Herr Hofreiter.
Hallo.
Herr Hofreiter, wenn Sie sich die Situation in der Corona-Pandemie im Moment anschauen, wie besorgt sind Sie?
Ich bin sehr besorgt, denn erstens, die Krankenhäuser werden immer voller. Zweitens, es sterben jeden Tag mehrere hundert Menschen. Das verursacht sehr, sehr viel Leid. Des Weiteren, viele erkranken schwer, mit unter Umständen sehr langen Spätfolgen. Und des Weiteren sind wir bereits wieder in einer ziemlich dynamischen Anstiegsphase. Es besteht die Gefahr, dass wir wieder ins exponentielle Wachstum der Infektionszahlen kommen. Deshalb, es muss dringend gehandelt werden.
Es ist ja so, dass immer mehr Länder handeln und ihre Corona-Regelungen verschärfen. Ist das der richtige Weg?
Die Regeln müssen auf alle Fälle verschärft werden. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir ab Montag in einen ziemlich scharfen Lockdown gehen.
Scharfer Lockdown heißt was für Sie?
Das heißt für mich, dass auch die Läden geschlossen werden, obwohl es direkt vor Weihnachten ist. Natürlich muss dann geholfen werden.
Und was ist mit Weihnachten selbst? Sind Sie für Lockerungen oder würden Sie da auch sagen, 5 Leute aus 2 Haushalten mehr nicht?
Ich bin der Meinung, dass sich maximal 2 Haushalte treffen sollten und dass man nicht auch jeden Tag 2 neue Haushalte sich treffen. Es soll niemand Weihnachten einsam verbringen und deshalb die 2-Haushaltsregel, aber für die Lockerungen sehe ich keinen Raum angesichts der Zahlen. Sie dürfen ja auch eins nicht vergessen. Man stelle sich vor, man besucht seine Großeltern und infiziert die dann. Und das war dann der letzte Besuch. Ich meine, das will man doch auf gar keinen Fall auf sich nehmen.
Sie selbst kommen aus Bayern. Bayern hat den Katastrophenfall erklärt. Ist das ein Schritt, von dem Sie sagen, das ist jetzt mal richtig gut, wie die bayerische Landesregierung mit der Situation umgeht? Oder demonstriert Markus Söder Härte, ohne konsequent zu sein?
Mein Eindruck ist, der Katastrophenfall ist sicher richtig, weil nämlich da Behörden dann besser agieren können. Aber weitgehend wird Härte demonstriert ohne Konsequenz. Nämlich, welche Regeln sind denn wirklich groß verschärft worden, die helfen? Ich glaube, angesichts der Zahlen braucht auch Bayern einen echten Lockdown. Das heißt, auch in Bayern braucht es Geschäftsschließungen.
Die Grünen haben ja einen 5-Punkte-Plan vorgelegt zur Bekämpfung der Pandemie. Können Sie skizzieren, was aus Ihrer Sicht passieren muss laut diesem 5-Punkte-Plan?
Dieser 5-Punkte-Plan ist gedacht dafür, dass wir Verlässlichkeit bekommen. Das heißt, der wird bundesweit beschlossen und bei gleichen Inzidenzzahlen, also gleicher Menge von Infizierten pro 100.000 Einwohnern, gilt überall das Gleiche. Wäre unterschiedlich, natürlich unterschiedlich, aber es gelten die gleichen Regeln in der ganzen Bundesrepublik. Aber erstmal, und das ist auch im 5-Punkte-Plan so klargelegt, angesichts dieser hohen Zahlen brauchen wir erstmal einen Shutdown. Dann müssen wir den 5-Punkte-Plan beschließen in Gesetzesform, im Idealfall als Bundesgesetz, sodass dann klar ist, was bei einer Inzidenz von 50 passiert, was bei einer Inzidenz von 200 passiert, also insgesamt 200 ist die höchste Stufe, 50 ist die zweitniedrigste Stufe, dass entsprechend überall alle wissen, was wann, welche Regeln gelten und nicht jedes Bundesland wieder sich rauspicken kann, was es glaubt, was sinnvoll ist.
Spielt da auch eine Rolle, dass Sie Sorge haben, dass Vertrauen der Bevölkerung verspielt wird, so wie es im Moment läuft?
Ja, also die überhaupt nichts gegen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentenkonferenzen, aber dieses Hin und Her, es wird dieses versprochen, es wird jenes versprochen, es gibt ein Lockdown-Light, damit wir Weihnachten retten, dann funktioniert das Ganze nicht. Natürlich kann man sagen, hinterher ist man immer schlauer, das stimmt auch, ist auch immer einfacher, aber ich glaube, um Vertrauen aufrechtzuerhalten, müssen die Regeln klar sein und die Regeln sind, finde ich, am einfachsten klar, wenn eben bewusst ist, wenn bei mir in der Stadt, wenn bei mir im Landkreis diese infizierten Zahlen sind, dann gelten diese Regeln. Wenn diese infizierten Zahlen sind, dann gelten jene Regeln und das ist bundesweit überall das Gleiche.
Was passiert denn jetzt mit diesem 5-Punkte-Plan zur Bekämpfung von Corona? Es bringt ja nicht so viel, wenn der bei Ihnen auf den Schreibtischen liegt.
Naja, wir haben ihn veröffentlicht, wir haben die anderen Fraktionen dazu eingeladen, darüber mit uns zu diskutieren. Wir wissen, dass das durchaus in den anderen Fraktionen diskutiert wird. Und ich hoffe sehr, dass sich die Große Koalition dazu durchringt, das klar gesetzlich zu regeln.
Und haben Sie schon Signale in die Richtung? Wie zuversichtlich sind Sie?
Ich bin so gemischt zuversichtlich. Denn es gab, wie gesagt, erste Signale, aber die Große Koalition ist sich noch nicht darüber im Klaren, wie sie wirklich jetzt agieren will. Und wir werden da weiter einfach öffentlich Druck machen, denn wir sind im Moment leider nur Oppositionspartei, aber wir laden, wie gesagt, die Regierungsparteien da ein, da so viel wie möglich zu klauen. Sie dürfen sogar sagen, dass es ihre Idee war, angesichts der Dramatik.
Herr Hofreiter, in Sachsen-Anhalt ist im Koalitionsstreit um den Rundfunkbeitrag in dieser Woche eine Entscheidung gefallen. Wobei es vordergründig geht, ist der Rundfunkbeitrag, aber im Kern geht es ja darum, wie hält es die CDU mit der AfD. Ministerpräsident Haselhoff hat den Gesetzentwurf zum Staatsvertrag zurückgezogen. Damit hat er die Abstimmung darüber verhindert und auch ein Bündnis, wenn auch nur auf dem Papier, zwischen CDU und AfD. Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt ist damit gerettet. Oder wie sehen Sie das?
Ja, die Koalition ist damit gerettet, insbesondere auch dadurch, dass Herr Haselhoff Stallknecht rausgeworfen hat, der offensichtlich einen Putschversuch vorhatte und der ja scheinbar zum der AfD gegenüber offenem Flügel der CDU gehört. Aber man muss natürlich klar sagen, das ist ein Riesenproblem für die CDU und sie muss dringend ihr Verhältnis zur AfD klären. Das war ja schon in Thüringen problematisch, das ist jetzt in Sachsen-Anhalt problematisch. Ich meine, wir sehen in der CDU, dass da ganz viele heftig auf der richtigen Seite kämpfen, aber wir sehen halt auch andere, wenn zum Beispiel ein Kandidat wie für den Parteivorsitz wie Herr Merz die ermutigt, die eher der AfD nahestehen, dann ist es halt hochproblematisch und da mache ich mir einfach wirklich Sorgen.
Grünen-Chef Robert Habeck hat gesagt, es geht darum, ob die CDU eine Partei der Mitte bleibt oder sich nach rechts öffnet. Daraufhin hat die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Grünen vorgeworfen, die CDU in eine Position zu drücken, in der sie nicht ist. Wie ist da Ihre Haltung?
Also, wenn man sich das anschaut, wie die Leute in Sachsen-Anhalt oder Teile der CDU in Sachsen-Anhalt und Teile der CDU in Thüringen agiert haben, da kann man auf der einen Seite sagen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer offensichtlich ihre Partei überhaupt nicht mehr im Griff hat. Also es zeigt auch eine eklatante Schwäche der Bundesebene. Und des Weiteren haben einfach die Mitglieder der Union, die so agiert haben, offen gezeigt, dass sie offen gegenüber der AfD sind. Man muss sich ja nur das unsägliche Interview von Stallknecht nochmal durchlesen, was der da alles behauptet hat. Oder wenn Sie daran denken, dass zwei stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU in Sachsen-Anhalt war das, davon geschrieben haben, dass sie das Nationale mit dem Sozialen versöhnen wollen. Also, ich meine, das ziehen Sie mal in eines Wort zusammen. Also, und wenn Sie den Text im Original lesen, dann wird Ihnen ganz anders.
Das heißt, die CDU im Bund hätte da anders eingreifen müssen?
Ich glaube, die CDU im Bund hat da eine Aufgabe mit Teilen mancher ihrer ostdeutschen Landesverbände. Ja, das sehe ich so.
Was hätten Sie da erwartet?
Ich hätte da erwartet, dass es deutlichen Druck gibt auf die Teile der CDU, die da eine Öffnung in Richtung AfD betreiben und dass man Herrn Haselhoff deutlich stärker den Rücken gestärkt hätte.
Ist es denn die richtige Entscheidung der Grünen in Sachsen-Anhalt, in der Koalition zu bleiben?
Ich glaube, nachdem Herr Haselhoff Herrn Stallknecht rausgeworfen hat, ist es trotz des sachlich schwierigen Ergebnisses die richtige Entscheidung. Man darf eins nicht vergessen, der Rundfunkstaatsvertrag ist von 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ausgehandelt worden, nach der Empfehlung einer unabhängigen Kommission, wie es das Verfassungsgericht uns allen aufgetragen hat. Und deshalb hätte ich da auch erwartet, dass die Bundesspitze nicht davon spricht, dass SPD und Grüne da mal auf die CDU Sachsen-Anhalts zugehen, sondern ihren Job macht und die Pressefreiheit oder die Rundfunkfreiheit und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigt. Nämlich, man hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus guten Gründen in der Bundesrepublik Deutschland gegründet, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Diese Erfahrung jetzt in Sachsen-Anhalt, hat die eine Bedeutung für mögliche schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen im Bund?
Ich glaube, man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass diese Erfahrung ist halt ein Problem insgesamt für unser Land, weil nämlich die Union ist eine der tragenden demokratischen Parteien und das muss die einfach für sich klären. Und des Weiteren muss man halt sich auch klar darüber sein, wenn es ginge, würden wir sowieso lieber mit der SPD regieren.
Die Umfragen geben das im Moment nicht her. Also das sieht nicht
so aus. Das ist so.
Das heißt, es kann gut darauf hinauslaufen, dass es eben diese Verhandlungen mit der CDU gibt. Und ist dann Sachsen-Anhalt, belastet das solche Verhandlungen oder würde das solche Verhandlungen nachhaltig belasten?
Ich glaube, dass, wie gesagt, die Union das Verhältnis klären muss. Das ist der entscheidende Punkt. Und in Verhandlungen geht es um sehr viele komplexe Sachen, aber wir erwarten natürlich von der Union, dass sie, und da gibt es ganz viele in der Union, die da auf der richtigen Seite kämpfen, dass sie dieses Verhältnis klärt.
Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, ist unser Gast im SWR-Interview der Woche. Herr Hofreiter, in dieser Woche hat der Bundestag den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Der Etat sieht eine Neuverschuldung von 180 Milliarden Euro vor, auch wegen der Corona-Pandemie. Sind diese Schulden alternativlos oder hätte es einen anderen Weg gegeben?
Ich glaube, in der jetzigen Situation sind die Schulden alternativlos. Nämlich alternativlos ist natürlich nichts. Man hätte natürlich sagen können, wir machen jetzt keine Hilfen, wir lassen die ganzen Unternehmen pleite gehen, wir lassen die Menschen im Regen stehen, aber der Schaden wäre gigantisch gewesen, es wäre völlig unverantwortlich gewesen und deswegen ist es richtig, dass geholfen wird. In unseren Augen gibt es da zu große Lücken für Soloselbstständige, für Kulturschaffende, auch das Arbeitslosengeld 2-Empfängerinnen und Empfänger, wo viele Hilfen wegfallen sind, denn da mal ein temporärer Aufschlag gewährt wird, halte ich für zutiefst ungerecht. Aber dass geholfen wird, ist einfach richtig.
Wie hätte die Hilfe aus Sicht der Grünen aussehen müssen?
Wir hätten es für richtig gehalten, einen temporären Aufschlag für Arbeitslosengeld 2-Empfänger von 60 Euro pro Kind und 100 Euro pro Erwachsenen. Und bei Solo-Selbstständigen hätte sie so ausschauen müssen, dass die Betriebskosten übernommen werden plus einen Unternehmerinnen- oder Unternehmerlohn, damit den Menschen einfach schnell geholfen wird. Und des Weiteren hätte man die Novemberhilfen, also wenn die wirklich erst im Januar kommen, das ist einfach ja auch beschämend. Und wenn es dann heißt, das ist ein Softwareproblem, ein Softwarefehler. Also wir leben jetzt im 9. Monat der Pandemie. Also da darf sowas einfach in der Form nicht mehr passieren.
Die Grünen sagen, dieser Haushalt ist kein Aufbruch in die Zukunft, sondern eine Gefahr für das Klima. Können Sie das mal erklären?
Das ist der Punkt, dass viel zu wenig Investitionen in die Zukunft drin sind. Nämlich, man darf hier eins nicht vergessen, aus Klimaschutzgründen, allerdings auch um unseren Wohlstand zu erhalten, brauchen wir deutlich mehr Investitionen in Klimaschutztechnologie, in die Bahn, in die Digitalisierung, zum Beispiel Breitbandausbau. Ich meine, das merkt man doch jetzt alle in der Corona-Pandemie, wie sehr das hinterherhängt, auch Mobilfunknetze oder wenn man dran denkt, welches Problem wir haben, dass wir nicht genug erneuerbare Energien haben. Also überall hier wird zu wenig investiert und damit gefährden wir sowohl den Wohlstand als auch unsere Lebensgrundlagen und damit wiederum auch unseren Wohlstand. Und deswegen sind wir der Meinung, dass da deutlich mehr investiert werden müsste. Diese Investitionen würden sich auch rentieren.
Ist es aus Ihrer Sicht denn richtig, dass zum Beispiel auch der Verteidigungsetat steigt in Zeiten von Corona?
Ich würde es mal so sagen, das große Problem bei der Bundeswehr ist, dass immer noch nicht eigentlich geklärt ist, was die Bundeswehr für ein Einsatzkonzept hat und deshalb, was sie dann braucht. Die Soldatinnen und Soldaten, die zum Beispiel in Mali im Einsatz sind, was wirklich ein gefährlicher Einsatz ist, die brauchen gut funktionierendes Material, die brauchen zum Beispiel funktionierende Hubschrauber. Und da haben wir ein Problem. Aber wenn du halt nicht klärst, was du eigentlich wirklich vorhast mit der Bundeswehr, kannst du halt auch nicht gezielt einkaufen. Und deshalb einfach nur mehr Geld drauf geben, ohne das zu klären, damit kannst du halt sehr viel Geld verbrennen. Und des Weiteren kommt noch dazu, dass wir innerhalb der Europäischen Union einfach Unmengen Rüstungsgüter doppelt, dreifach, fünffach, zehnfach unterschiedlich anschaffen. Und da braucht es eine deutlich bessere Koordinierung. Da könnte man nämlich auch sehr viel Geld sparen, dass man nicht jedes Land sich einen anderen Typus kauft.
Woran scheitert diese Koordinierung, von der Sie sprechen, aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, auf der einen Seite an nationaler Rüstungsindustrie, die zu wenig europäisiert ist und zweitens an nationalen Egoismen und drittens an mangelnder Koordination innerhalb Europas.
Das SWR-Interview der Woche mit dem Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter. Herr Hofreiter, an diesem Wochenende jährt sich das Pariser Klimaabkommen zum 5. Mal. Wenn Sie sich anschauen, wie weit wir inzwischen gekommen sind in Deutschland und auch in Europa, wie fällt da Ihre Bilanz aus?
Ich hätte dem Pariser Klimaabkommen zum 5. Geburtstag gewünscht, dass Europa ein Klimaschutzziel verabschiedet, das wirklich zum Pariser Klimaschutzabkommen passt. Also eigentlich hätte es 65% gebraucht, aber mindestens die 60%, das ist immer noch nicht passiert, dass wir einen Emissionshandel haben, der zum Paris-Ziel passt und dass wir in Deutschland ein erneuerbares Energiengesetz verabschiedet hätten, das nicht den Ausbau weiter verzögert, zum Beispiel bei der Großflächenphotovoltaik, sondern, so wie es zumindest bis jetzt ist, sondern bei Photovoltaik und Windkraft endlich wieder Schwung reinbringt, auch endlich eine vernünftige Planungsbeschleunigung hinkriegt. Ich meine, sie brauchen inzwischen in Deutschland 6 bis 7 Jahre, um eine Windkraftanlage aufzustellen. Also wenn das so weitergeht, wird das von vorn bis hinten nicht funktionieren, nämlich die Windkraftanlagen sind ja jetzt noch gar nicht geplant. Und wenn sie dann 7 Jahre brauchen, bis das Strom produziert, also wenn Sie da an den Dürresommer von 2018 denken und von jetzt ab in 7 Jahren sind wir bei 2027, wo es dann wieder mehr wird mit Windkraftanlagen und damit mit sauberem Strom. Das kann so nicht bleiben.
Klimaaktivisten, unter anderem von Fridays for Future, sagen, es wird zu wenig gehandelt, das haben Sie jetzt gerade auch gesagt, aber die Klimaaktivisten richten diese Kritik zum Teil ja auch gegen die Grünen. Wie sehr setzt das die Grünen unter Druck?
Ich finde es ehrlich gesagt richtig, dass auch wir Grüne regelmäßig überprüfen, in dieser schwierigen Abwägung, was ist notwendig aus wissenschaftlicher Hinsicht und was ist machbar mit der Gesellschaft, was ist da das Maximum an Machbaren, dass man sich da einfach immer wieder selber überprüft. Und ich kann auch verstehen, dass diese jungen Leute wirklich wütend sind. Nicht früher hat man gesagt, wir hatten plakatiert, wir haben die Erde von unseren Kindern nur gepachtet, es ist für zukünftige Generationen. Aber angesichts der Dramatik der Klimakrise, die wir inzwischen haben, sind diese zukünftigen Generationen längst geboren. Die Menschen, die jetzt 10, 15, 20 Jahre alt sind, wenn nicht endlich ins ernsthafte Handeln kommt, dann werden die in ihrer Lebenszeit noch wirklich ganz schreckliche Veränderungen erleben, wo dieser Hitzesommer und wo die Waldbrände in Kalifornien so schrecklich, wie sie schon waren, und das in Australien noch harmlos im Vergleich dazu war. Und deswegen haben die alles Recht und allen Grund, wütend zu sein und zu fordern, dass mehr passiert.
Aber wie gehen Sie als Grüne damit um, mit dieser Kritik?
Wir versuchen sozusagen, das Mögliche auszuloten, und wir versuchen vor allem, an die Regierung zu kommen, dass wir endlich umsetzen können. Nämlich das Bittere ist ja, wir sind jetzt seit 15 Jahren nicht an der Regierung. Seit 15 Jahren erlebe ich viele Zieldebatten und viel zu wenig Maßnahmen. Und deswegen, wir müssen endlich ins Umsetzen kommen. Und deswegen stehen wir dafür, dass wir die führende Kraft in diesem Land werden, dass wir für die gesamte Gesellschaft ein Angebot machen, wie die sozial-ökologische Transformation gelingt und wie wir unsere Lebensgrundlagen damit retten.
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg Mitte März will die neu gegründete Klimaliste antreten. Wie gefährlich ist diese Konkurrenz für die Grünen?
Ich würde es einfach so sagen. Angesichts der Dramatik halte ich von Zersplitterung der Kräfte überhaupt nichts. Und ich lade einfach alle ein und lade immer wieder alle ein, bei uns mitzumachen. Nämlich wir müssen einfach die Kräfte bündeln. Deswegen nennen wir uns auch Bündnispartei. Mit den Gewerkschaften, auch mit dem progressiven Teil der Wirtschaft, das immer größer wird, mit der Umweltbewegung, mit der Klimabewegung, mit der Klimagerechtigkeitsbewegung, so viel Kraft und Wucht für die Maßnahmen zu entfalten. Und deswegen lade ich auch diese Menschen ein, macht bei uns gemeinsam mit, damit wir nicht die Kräfte zersplittern, sondern bündeln, denn wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben nur noch dieses Jahrzehnt.
Jetzt ist es ja aber so, dass diese Klimaliste nichtsdestotrotz antritt in Baden-Württemberg. Das kann natürlich die Grünen Stimmen kosten. Davon ist zumindest auszugehen. Wie schauen Sie da drauf?
Ich hoffe einfach sehr, dass erstens die gute Arbeit. Ich habe mit Kretsch, also mit Winfried Kretschmann, den CO2-Preis verhandelt. Da ist uns aus der Opposition mit seiner Unterstützung gelungen, den Preis von 10 Euro auf 25 Euro, immer noch viel zu niedrig, aber als Einstiegspreis zu erhöhen, das war ein wirklich harte Verhandlungen. Und da hat man einfach gemerkt, wie sehr das Thema Klimakrise und am Herzen liegt und wie große Sorgen er sich macht, dass gerade für die jüngeren Menschen das problematisch wird. Auch bei Artenvielfaltsfragen hat man ihn total fest an seiner Seite. Und deswegen habe ich die Hoffnung, weil nämlich Winfried gerade bei den Ökothemen, also grün ist, dass grüner gar nicht mehr geht und dass er am Ende die Leute überzeugt, es bringt nichts, die Kräfte zu zersplittern, sondern unterstützt alle unseren grünen Ministerpräsidenten. Und das geht halt nur am Ende dadurch, dass man grün wählt.
Haben Sie Verständnis für diejenigen, die sagen, Klimaschutz ist eigentlich eine Zumutung, das können sich nur die leisten, die entsprechend das Geld dafür haben?
Ich habe Verständnis dafür, dass ein Mensch, der zum Beispiel in einer Firma arbeitet, die nur Teile für einen Verbrennungsmotor herstellt oder in einem Kohlekraftwerk arbeitet, wo wir auf Null runter müssen, an das der sich große Sorgen macht. Aber man sollte eins nie vergessen, am Ende wird es uns alle die Lebensgrundlagen kosten, wenn wir das nicht hinkriegen. Und deswegen müssen wir, deswegen nennen wir es auch sozialökologische Transformation, also der sozialökologische Umbau, die sozialökologische Modernisierung, unsere Wirtschaft gerecht gestalten. Deswegen brauchen wir sowas wie einen Transformationsfonds für die Unternehmen, die jetzt in großen Schwierigkeiten sind bei der Autoindustrie, zum Teil auch selbst verschuldet, aber es hilft ja nichts, ist alles verschüttete Milch, dass man denen hilft. Wir brauchen sowas wie ein Qualifizierungskurzarbeitergeld, das über 3 Jahre ausgezahlt wird, dass Menschen sich fortbilden, sich qualifizieren können, dass die Firma, wo der Mensch arbeitet, die jetzt Komponenten für einen Verbrennungsmotor baut, dann Komponenten für Elektroautos baut und entwickelt. Vielleicht sozusagen gelingt es auch endlich eine vernünftige Zellen- und Batteriefertigung in Deutschland aufzubauen, dass wir da die gesamte Wertschöpfung bei uns im Land halten. Vielleicht, dass, wie gesagt, der Transformationsfonds dem Unternehmen hilft, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln und dass das Qualifizierungskurzarbeitergeld hilft, den Menschen zum Beispiel zum Starkstromelektriker fortzubilden, die wir dann stark brauchen.
Sie haben im vergangenen Monat auf einem digitalen Parteitag das neue Grundsatzprogramm der Grünen beschlossen, das 4. in der Geschichte der Partei. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Grünen von heute nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun haben mit den Grünen von damals?
Wir Grünen von heute wollen den Mainstream prägen. Wir Grünen von heute wollen, dass Klimapolitik, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Lebensgrundlagen, dass das führend wird in unserem Land. Und ich glaube, das müssen wir tun. Das war damals unser Gründungsauftrag und das tun wir in ganz neuer Dringlichkeit, in veränderten Verhältnissen. Aber es hat sich halt zum Glück im Positiven in der Gesellschaft was getan. Fridays for Future hat den Raum stark erweitert in der gesellschaftlichen Debatte. Tolle neue Technologien sind entwickelt worden, wie zum Beispiel, wir können Stahl inzwischen CO2-frei herstellen. Und auf der anderen Seite hat sich die Dringlichkeit total erhöht des notwendigen ökologischen Handelns, weil halt die Klimakrise in den letzten, man weiß sie zwar seit Jahrzehnten, dass sie kommt, aber die letzten 30 Jahre zu wenig getan worden ist. Und deswegen ist unser Job, jetzt führende Kraft zu werden und das als Angebot wirklich an die gesamte Gesellschaft zu formulieren, sonst würden wir unseren Job nicht richtig machen. Nämlich, es muss jetzt einfach wirklich passieren. Wir haben halt nur noch dieses Jahrzehnt.
Das SWR-Interview der Woche mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Anton Hofreiter. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen fürs Interesse.